Ja, das ist der Vers. Denn für mich ist Christus mein Leben, und dieser Vers hört hier nicht auf. Dieser Vers geht weiter. Hier schreibt Paulus den Philippern, und Sterben ist mein Gewinn. Und das Thema heute Nachmittag ist, und wie Sterben zum Gewinn wird. Leben ist das eine und Sterben das andere. Und das ist so, wenn Christus unser Leben ist, dann wird Sterben unser Gewinn. Aber ich glaube, wir möchten uns diesem Thema von zwei Seiten nähern, um zu verstehen, was Paulus da gemeint hat. Denn auf den ersten Blick, ne, Punkt 1, Gewinn ist eine gute Sache. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Doch Sterben auch. Ich denke, die meisten von uns bringen in Verbindung mit dem Thema Sterben irgendwie schwarz angezogene Menschen, Leid, Trauer, Entbehrung, Verzicht. Das ist ja irgendwie nicht so das Freudenereignis normalerweise. Wir kommen nachher am letzten Punkt nochmal drauf, wann es anders ist. Und doch irgendwie gehört es mit zum Leben dazu. Das ist irgendwie was, ein ganz normales Phänomen, dass, und ich möchte mal sportlich anfangen, Trophäen bekommt man oft durch Entbehrung. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Fußball-Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgefiebert habt, also ich jetzt nicht. Und wir waren gerade beruflich unterwegs, als Deutschland gegen Spanien gespielt hat. Und die erste Halbzeit haben wir noch verpasst, da waren wir noch bei der Arbeit, noch arbeitend, und die zweite Halbzeit haben wir uns dann in der Hotellobby angeschaut. Und die Leute haben so richtig mitgefiebert. Und es ging manchen sehr, sehr nahe und waren fast schon emotional, als dann in der Verlängerung letztendlich die Entscheidung getroffen wurde. Für mich war es irgendwie klar, ein bisschen war ich für Spanien, wisst ihr warum? Weil die haben hier ein paar Minuten von hier hatten sie ihr Lager, dann war klar, wenn man hier aus der Region kommt, dann wird es mit dem Gewinn schon klappen. Spaß. Aber was uns dieses Bild der Sportler zeigt, die nehmen brutal den Verzicht auf sich. Und dieses Bild gebraucht ja auch Paulus, wenn er an die Korinther schreibt und sagt, ihr kennt mit Sicherheit diese Stelle, wo es um den Wettlauf geht. Und genau in diesem Zusammenhang geht es auch darum, dass wir Dinge lassen, dass wir auf Dinge verzichten. Warum? Weil wir gewinnen wollen. Wir wollen etwas Höherwertiges gewinnen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz normales Prinzip, was ich vielleicht an der Stelle auch mitgeben möchte, was das Thema eigentlich nur tangiert und nicht wirklich Inhalt des Themas ist. Grundsätzlich gilt, und es gehört jetzt nicht so richtig zum Thema dazu, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, zu so vielen jungen Leuten zu sprechen, ist doch eine gute Gelegenheit, das anzubringen. Was wir beobachten, zum Beispiel auch auf der Arbeit, wenn wir unsere Praktikanten so auswählen, dann, je nachdem natürlich auch, was für einen Anspruch hat, ist die Auswahl eher schwierig. Und wir leben in einer Zeit, und ich glaube, die Zeit kann sich ändern und die wird sich auch ändern, wenn wir gewohnt sind, auch Entbehrungen zu bringen. Das gilt für die Schule, fürs Studium, nachher für den Beruf. Wenn wir Dinge erreichen wollen, wenn wir vor Klassenarbeiten stehen, das ist was ganz, ganz Natürliches, dass Entbehrung irgendwie dazugehört, so im ganz natürlichen Leben. Aber natürlich auch, und ich glaube, das lehrt uns hier auch Paulus, aber auch in Bezug auf unser geistliches Leben, bekommen wir durch Entbehrung, durch Verzicht, oft ist das die Voraussetzung, um weiterzukommen. Oft ist der Verzicht von dem, was uns träge macht, das, was uns lau macht, oft ist es das, was uns daran hindert, wirkliche Siege im Glauben auch zu feiern. Deswegen, es ist etwas ganz Natürliches und gehört zu einem Christenleben dazu. Der zweite Punkt ist, wenn wir über das Thema Gewinn sprechen, ist unser Wertemaßstab. Und da ist die Frage, ob eine Veränderung stattgefunden hat, denn wir brauchen einen korrekturbedürftigen, der korrekturbedürftigen Wertemaßstab. Was meine ich damit? Ich möchte einen Vers lesen aus Philipper 3, und hier Vers 7. Weil Und der Gewinn wird heute vieles erachtet, insbesondere natürlich, wenn es Cash um Geld geht, wenn es um das Thema vielleicht Aktien, wenn es um, ja, wie soll ich sagen, irgendetwas geht, wo wir reicher werden in dem Sinne, ne? Im materiellen Sinne. Und Paulus schreibt an die Philipper, im gleichen Brief, wie wir eben gelesen, wie wir unseren Ausgangsvers haben, schreibt in Philipper 3, Vers 7, dass es bei ihm da eine Änderung gab. Er ist früher Dingen hinterhergelaufen und die waren ihm unglaublich wichtig und er musste zu einem späteren Zeitpunkt sagen, das war völlig vergeblich. Das heißt hier in Philipper 3, Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Und geht es sogar weiter und sagt, ja, ich achte noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Beim Paulus gab es dem, was er nachgejagt ist, das, was für ihn wichtig war, da gab es eine Veränderung zwischen alt und neu. Er ist nicht mehr den gleichen Dingen hinterhergerannt. Er musste sogar sagen, das Alte, was ich für wichtig, was mir wichtig war, muss ich heute sagen, ich achte das für nichts. Es heißt hier für Kot sogar. Das war ihm nichts bedeutend. Und deswegen, und vielleicht ganz kurz, wenn wir den Text vorher hier nehmen, die Verse vorher, worauf war er stolz und worauf hat er dann im Nachgang dann verzichtet? Ein Punkt ist das Thema Herkunft. Er schreibt, wo er herkommt. Er hat ein gutes Elternhaus gehabt, hat eine gute Ausbildung gehabt. Und der zweite Punkt, er hat gesagt, ich habe ein Eifer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Er hat sich ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat gesagt, ich war schon in Ordnung, ich habe voll nach dem Gesetz gelebt und hat gesagt, heute gilt das für mich nicht mehr. Aber er hat das Alte liegen gelassen, ist neuen Dingen hinterhergelaufen. Und was bezeichnet die Bibel als Gewinn? Was ist wirklich ein Gewinn? Wo brauchen wir eine Korrektur? Und das deckt sich auch ein bisschen mit der gestrigen Morgenandacht. Ich möchte 1. Timotheus 6, Vers 6 kurz lesen, wo es genau auch darum geht, was denn Gewinn ist. 1. Timotheus 6, Vers 6. Und hier vielleicht zwei Punkte, die Paulus dem Timotheus mitgibt. Das heißt hier, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Es sind zwei Punkte, die Paulus aufführt, die für ihn Gewinn sind. Eines ist das Thema Gottesfurcht, ja, und der zweite Punkt ist die Zufriedenheit, Dankbarkeit. Auch das hatten wir, glaube ich, bereits die Tage gehört, wie wichtig Dankbarkeit ist. Und wir leben nun mal in einem Land, uns geht es unglaublich gut. Und ich glaube, wir haben alle Grund und Ursache, Gott dankbar zu sein, mit einer dankbaren Haltung durchs Leben zu gehen. Und an einer anderen Stelle schreibt Paulus ja an die Thessalonicher, das ist der Wille Gottes, nämlich auch die Dankbarkeit. Das ist irgendwie was ganz Einfaches. Und einleitend als dritten Punkt, wo uns ganz klar gezeigt ist, dass Sterben durchaus auch Gewinn sein kann, und das ist der größte Sieg der Menschheitsgeschichte, beinhaltete den Tod, auch wenn es kein einfacher Weg war. Wir alle kennen ja die Geschichte von Jesu Kreuzigung, von Jesu Tod, und er musste diesen Weg gehen. Jesus hat ja noch im Garten Gethsemane gebetet, er sagt, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Und dieser Kelch ist an ihm nicht vorbeigegangen. Er musste diesen Weg durch den Tod gehen, um dann letztendlich durch die Auferstehung auch Gottes Größe und Macht zu manifestieren. Und das sind nur ein paar Punkte und mit Sicherheit könnten wir noch mehrere hinzuziehen, um einfach aufzuzeigen, dass Gewinn, was Gutes ist, aber dass sehr wohl Sterben auch was Gutes sein kann. Und wir möchten uns im zweiten Punkt jetzt beschäftigen mit dem Mann, der das geschrieben hat, nämlich mit Paulus. Und zwar habe ich mich gefragt, was hat das Leben von Paulus gekennzeichnet, dass er sagen konnte, er hat ja diesen Vers geschrieben, er hat diesen Brief ja an die Philipper geschrieben und er konnte sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Was hat das Leben, was sind so Merkmale des Lebens von Apostel Paulus, dass er genau das sagen konnte? Und mit Sicherheit könnte man mehr draus nehmen, aber ich habe 4 Punkte, die ich euch mit euch teilen möchte, die einfach zeigen, wenn das in einem Leben vorhanden ist, dann ist das Leben sehr, sehr reichhaltig. Und der erste Punkt ist, Paulus ist seiner Berufung gefolgt. Paulus hat gemäß seiner Berufung gelebt. Und jeder Mensch, der nicht gemäß seiner Berufung lebt, für den wird es irgendwann mal eine Enttäuschung sein. Da wird Sterben kein Gewinn sein. Kann es auch gar nicht, wenn man eine Berufung hat von Gott und dieser nicht folgt, dieser nicht nachkommt. Und vielleicht ganz kurz, um es einfach euch aufzuzeigen, Paulus war sich dessen bewusst, diesen Ruf hat er von Gott gehabt. Und ich möchte da zum einen aus Apostelgeschichte 9 lesen, das ist ja die Bekehrungsgeschichte von Paulus, und da die Verse 15 und 16. Und das sind die Verse, wo Ananias aufgefordert wird, zu Paulus zu gehen. Und Paulus war ja ein gefürchteter Mann. Er hat ja ein ganz, ganz anderes Leben geführt. Er hat ja es früher als Gewinn erachtet, Christen gefangen zu nehmen, zu deren Verurteilung beizutragen. Das war für ihn wertvoll. Aber er hat hier eine Begegnung mit Herrn Jesus gehabt und in der Folge heißt es hier, dann heißt es, der Herr sprach zu ihm, also zu Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das war in der Berufung irgendwie gleich mit drin, so dieser Aspekt des Sterbens. Und ich möchte noch kurz auf Römer 1,1 lesen, wie Paulus seine Briefe beginnt. Und hier geht auch nochmal ganz klar hervor, Paulus hat in seiner Berufung gelebt. Römer 1,1 heißt es zum Beispiel, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Oder Epheser 1, Vers 1 steht zum Beispiel, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesum. Und dann noch als letztes möchte ich Galater 1,1 lesen und hier aus der Neuen Genfer Übersetzung, wo ich finde, das kommt sehr gut hier raus, wie dass es eine Berufung war, eine göttliche Berufung, der er gefolgt ist. Und zwar heißt es, Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Er schreibt hier, das war ganz klar, ich habe eine Berufung gehabt. Jetzt können wir viele sagen, na gut, wir können uns zurücklegen, keiner von uns ist Paulus, ich auch nicht. Gilt es auch für uns? Und ich denke, jeder bekommt in seinem Leben auch eine Berufung. Der eine früher, der andere vielleicht auch später, aber erstmalig. Und weil Gott möchte, dass keiner verloren geht, glaube ich, dass jeder den Ruf in die Nachfolge mal zu hören bekommt. Das ist auch das, was wir heute Morgen aus Johannes 10 gehört haben. Jeder ist berufen in Jesu Nachfolge. Und der zweite Punkt ist, in dieser Berufung dann zu leben. Und das gilt für uns, wenn wir zum Beispiel in Petrus gehen, Petrus 2, Vers 9 zum Beispiel. was dann für uns auch gilt. Und zwar so grundsätzlich, für jeden. Was heißt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir diesen Ruf gehört haben, von der Finsternis zum Licht. Und Petrus greift an einer weiteren Stelle dann nochmals diesen Punkt auf, dass wir berufen sind. Und ich glaube, wir haben so eine ganz allgemeine Berufung, aber ich glaube, es gibt noch die persönliche Berufung. Und das ist das, glaube ich, wo junge Leute immer wieder sich fragen, was ist eigentlich meine Berufung? Wozu? Weil, um es anders zu sagen, wenn man nicht in seiner Berufung lebt, dann fehlt einem etwas. Dann, ja, ist da diese Leere da, dieser Gewinn, von dem Paulus spricht, der kann erst gar nicht da sein. Was ist meine Berufung? Und wir sehen, dass Berufung auch in ganz verschiedene Dienste nicht unbedingt gleich bedeutet, die Berufung in irgendeine große Führungsposition. Wir sehen das zum Beispiel bei Josef, der erstmal berufen war, als Knecht zu dienen im Gefängnis, bevor er diesen Ruf hatte, als Staatsmann. Wir sehen die Berufung von Mose, wie er erstmal 40 Jahre in die Wüste geführt wurde. Wir sehen, dass David eine Vorbereitungszeit hat vor seiner eigentlichen Berufung und auch Jesus ist erst mit 30 Jahren öffentlich aufgetreten. Aber, und ich glaube, dass jeder Mensch eine Berufung hat. Und zwar eine Berufung, das sieht dann in den Einzelheiten bei jedem anders aus, und zwar eine Berufung zu einem Dienst. Und der zweite Punkt ist, warum konnte Paulus das schreiben, ist Dienst mit Freude. Und Paulus war sehr ehrlich auch, wo er jetzt an die Korinther zum Beispiel schreibt. Es war nicht immer einfach. In 2. Korinther 1 schreibt er zum Beispiel, und das finde ich irgendwie auch einen ermutigenden Vers, und er beschreibt in dem ersten Kapitel, was die alles für Not hatten, was die alles für Probleme hatten. Sein Dienst war ja nicht nur Sonnenschein. Denn es heißt ja, all die Not, die sie hatten, und dann heißt es, das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott. Das haben sie erlebt. Und doch war meistens, so kann ich es zumindest rauslesen, wir lesen zum Beispiel in Philippa, wo auch Paulus, also in diesem Philipperbrief, der beginnt ja damit, wo Paulus den Philippern schreibt, in Vers 4, dass er das Gebet mit Freuden tut. Das war für ihn irgendwie nicht eine Last. Das Ganze, sein Dienst war Freude. Und sein Dienst war nicht, wie soll ich sagen, so tröpfchenweise. Mal macht er nicht, dann ist ihm nicht gerade danach und dann ist die Laune nicht und dann passt sonst noch irgendwie was, so wie wir es halt heute, muss ich leider sagen, oft kennen. Ja? Hat man Bock, dann macht man. Wenn man keinen Bock hat, dann macht man halt nicht. Nee, er schreibt an anderen Stellen Tag und Nacht. Tag und Nacht. Paulus war dran. Und das Leben von Paulus, aber auch von anderen Menschen, zeigt immer wieder, Dienst kann anstrengend sein, ist aber erfüllend. Dass man letztendlich zu dieser Aussage kommen kann, dass Sterben Gewinn wird. Und das führt zum nächsten Punkt, was Paulus auch gekennzeichnet hat. Und ich habe diesen Punkt genannt, Selbstverleugnung ohne Frust. Ich war vor kurzem mit einer Person essen, die schon über 50. Und die hat mir so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen, ihr Leid geklagt, aber hat schon mir erklärt, wieso ihr Familienleben ist. Ihr Mann ist beruflich erfolgreich, hat Karriere gemacht und sie hat zurückgesteckt. Sie hat ihre eigenen Ziele zurückgestellt und hat im gewissen Sinn sich selbst verleugnet, aber war irgendwie enttäuscht. Und die hat zu mir sogar gesagt, sie wird nicht nochmal heiraten. Nach außen hin, gutes Leben, erfolgreicher Geschäftsmann, ihr Mann, 2 Kinder, so rein materiell mangels an nichts. Aber irgendwie war da Frust da. Und das ist das, was bei Paulus halt irgendwie nicht da war, trotz dessen, dass es manchmal schwer für ihn war. Trotz Entbehrung, Enttäuschung war da keine Verbitterung. Es wäre nämlich sehr, sehr menschlich und sehr natürlich zu sagen, ich rackere mir hier einen ab und was machen die anderen? Zum Beispiel an die Korinther schreibt er, was er alles erlebt hat, wie oft er gefoltert wurde, wie oft er Schiffbruch gehabt hat. Was ihm quasi alles so schwer gemacht hat, das Leben, rein menschlich. Und Paulus hat es irgendwie erduldet ohne Frust. An einer anderen Stelle in Timotheus zum Beispiel schreibt er, alle haben mich verlassen in 2. Timotheus 4, Vers 16. Also es gab sehr, sehr viele Dinge, wo Paulus angegriffen war und man hat irgendwie den Eindruck, das frustet ihn irgendwie nicht so. Und dann kommen wir auf die heutige Zeit und ich muss gar nicht weit schauen, oft kann ich in den Spiegel schauen, wo ich sagen muss, unser Frustrationslevel ist heute irgendwie schon relativ gering. Und das ist oft bei Kindern, wo man merkt, dass es wirklich sehr gering ist und wenn sie sich gesund entwickeln und deswegen ist es auch notwendig, erwachsen zu werden, dann wird man nicht wegen jeder Kleinigkeit frustriert. Und ich glaube, das gehört auch im geistlichen Leben dazu. Nämlich, dass wir erwachsen werden und ich sag mal, diese Frustrationstoleranz etwas auch wächst, mitwächst. Aber Paulus hat auch noch einen wichtigen Punkt gekennzeichnet und den finde ich irgendwie ermutigend und das ist der Blick auf die Krone. Da schreibt er ja an seinen Freund und Sohn im Glauben an Timotheus in 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8, wo es heißt, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tag der gerechte Richter geben wird. Nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus war sich die ganze Zeit bewusst, warum der ganze Stress. Paulus wusste, es geht um eine unvergängliche Krone. Er hat, ich sag mal, über diese Leiden, und er schreibt es an einer anderen Stelle, dass die Leiden dieser Zeit, die sind zeitlich und die sind kurz gegenüber der Ewigkeit, die mal kommen wird und die Krone enthält. Und Paulus hat mit Zuversicht dem Ende entgegengesehen. Deswegen konnte er das auch schreiben, weil er die Krone im Blick hatte. Das war Paulus. Und jetzt kommen wir zu uns. Und zwar glaube ich, dass dieser Vers und das Sterben eine zweifache Bedeutung hat. Und man muss sagen, dass dieser dritte Punkt, den ich habe, das ist eine unliebsame Lehre, weil es mein Ego nicht kitzelt, weil es mir irgendwie nicht dienlich ist. Und der nächste Punkt ist, dem fruchtbaren Leben geht der Tod voraus. Und das trifft ein Vers und eine Aussage von Jesus sehr, sehr gut. Ich möchte diese lesen kurz. In Johannes 12, Vers 24. Wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Vielleicht kurz auf den Zusammenhang. Was sagt Jesus davor, was sagt Jesus danach? Davor spricht Jesus von sich selbst und sagt, dass seine Zeit gekommen ist. Und danach spricht er darüber, was er uns mitgibt und sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und dann heißt, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Dem fruchtbaren Leben geht der Tod voraus. Und worum geht es bei diesem Punkt? Bei diesem Punkt geht es um ein Ich und um ein Ego. Und das ist, behaupte ich mal, bei den meisten angeboren. Bei dem einen ist es stärker ausgeprägt, bei dem anderen vielleicht nicht ganz so stark. Aber es ist etwas ganz Normales, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir gucken, dass es mir gut geht. Dass ich genug habe. Dass ich nicht zu kurz komme. Das ist irgendwie was ganz, ganz Normales. Das ist aber allerdings eine Sache, und das gilt, wie gesagt, für jeden Menschen. Ich kenne keinen, der damit irgendwie nichts zu tun hätte. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die allerdings uns unglaublich viel Probleme und unglaublich viel Not macht. Nämlich das eigene Ich. Ursache für viel Not und für viel Schwierigkeiten. Wenn man so reinschaut in die Welt und oft auch reinschaut in die Beziehungen und oft auch in die eigenen Beziehungen, das muss man sagen, wir sind so von unserem Ich, von unserem Ego an so vielen Stellen beherrscht. Wir sind schnell beleidigt, wenn uns jemand nicht das sagt, was wir meinen, das wäre angebracht. Wenn wir etwas nicht bekommen, dann sind wir verletzt. Und es gibt so viele Dinge, und ich beobachte das bei mir, bei uns. Das ist ein Thema, was sehr wohl auch unter der Christenheit da ist. Es ist unser Ich. Es dreht sich um mich. Und auch Jakobus schreibt der Gemeinde oder in seinem Brief, woher kommt so viel Streit? Woher kommt die ganze Uneinigkeit? Was ist die Ursache, dass man sich so schwer tut, über Dinge hinwegzusehen, Dinge zu vergeben? Warum werden so oft Dinge nachgetragen, was mal war, anno dazu mal? Und man schleppt das mit und es wird ein immer größerer Berg und man sieht nur noch seine Verletzung, man sieht nur, was einem Unrecht getan wurde. Die anderen sind alle ganz, ganz schlimm. Das ist ein Problem, wenn das Ich noch so groß ist. Wenn es nur um mich geht. Und definitiv, mir geht es auch immer wieder so, wo ich sage, wenn ich mich über Dinge vielleicht auch mal ärgere, wo ich sage, ist es jetzt mein Ego oder ist es jetzt ein Gerechtigkeitsempfinden, wo ich sage, das geht so nicht. Also nicht, wenn es um meine Person geht, aber grundsätzlich. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wenn wir uns über Dinge ärgern, ist mein Ego angegriffen? Geht es mir um mich? Weil es so viel Not macht. Und wir haben die Wahl. Jesus sagt, du kannst mit deinem Ich leben, aber das wird irgendwie ein fruchtloses Leben. Das wird vielleicht so auf eigene Kraft, auf eigene Faust irgendwie was versuchen zu erwirtschaften, aber das wird nicht viel Frucht bringen. Jesus sagt, so jemand bleibt allein. Aber erst wenn wir unserem eigenen Ich sterben, dann sagt Jesus, dann bringt so jemand viel Frucht. Und es ist immer wieder, und die Nachfolge beinhaltet immer wieder, sich selbst zu sterben. Paulus schreibt an die Korinther, ich sterbe täglich. Und ich meine, es war ein Erweckungsprediger, der zum Ende seines Lebens gefragt wurde, durch den Gott große Dinge auch gewirkt hat. Der hat zum Ende seines Lebens auch gesagt, das, was Paulus sagte, ich sterbe täglich. Und ich glaube, wir müssen immer wieder unserem eigenen Ich sterben. Uns selbst zurücknehmen, uns für nicht so wichtig nehmen. Dann sind wir nicht so schnell beleidigt, dann sind wir nicht so schnell verletzt, dann können wir mit Dingen, die uns im Alltag begegnen, egal ob es im familiären Umfeld ist, ob es in der Gemeinde ist oder auf der Arbeit, unser Ich, wenn es, darf ich sagen, wenn es gestorben ist, dann ist es nicht mehr so leicht verletzlich. Und das ist halt ein Riesenproblem, so beobachte ich das auch. Und wir sind zu einem Leben berufen, nicht zu einem ich-bezogenen Leben, voller Empfindlichkeiten und immer mit dem Wunsch, uns selbst zu verteidigen. Wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt nehmen, was Jesus da sagt, ich aber sage euch, wenn wir uns Unrecht widerfährt, können wir so handeln? Wenn uns jemand was nimmt, wenn uns Unrecht getan wird, wenn wir verleumdet werden, hat vielleicht der ein oder andere mit Sicherheit schon erlebt. Aber können wir trotzdem wohlgesonnen sein? Wenn unser Ich groß ist, dann nicht. Dann wird es nicht klappen. Aber immer wieder müssen wir sagen, und dann wird es tatsächlich auch ein Gewinn, wenn wir unser Ich zurücknehmen. Und Johannes, und das ist eine freie Entscheidung, Johannes bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Also Johannes der Täufer, in Johannes 3 steht das, in Johannes 3, Vers 30, wo er sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das ist auch so ein Prinzip der Nachfolge. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das immer wieder. Aber wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Und das führt zum nächsten Punkt. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass Christus in unserem Leben wächst, wenn wir dieses Motto dieser Tage nehmen, dass Jesus mein Leben ist, und das finde ich im Alltag schon auch immer wieder herausfordernd, dann gibt es aber Reichtum nach dem göttlichen Prinzip. Ich möchte zum Beispiel da noch Matthäus 16, Vers 26 lesen. Wo es genau darum geht. Warte, 25 und 26, wo Jesus sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt, und hier geht's wieder um Gewinn, gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Was bringt das? Nichts. Aber wenn wir uns selbst zurücknehmen, wenn Jesus in unserem Leben wächst, dann heißt es, dann bringen wir viel Frucht. Und darin wird Gott geehrt. Und das ist das, was auch in Johannes 15 zum Beispiel steht, wo es um Jesus dieses Gleichnis und dieses Bild gebraucht vom Weinstock und den Reben. Und zwar in Vers 8 heißt es, darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Und Vers 2 heißt es, wenn Frucht da ist, dann gibt es auch Reinigung. Und zwar immer wieder Reinigung. Und wir brauchen immer wieder Reinigung. Wenn wir ein Leben führen wollen, was fruchtbar ist, wir können viel auf dieser Welt erreichen und doch leer bleiben. Aber wenn wir die Prinzipien der Schrift, wenn wir, darf ich sagen, unserem eigenen Ich immer wieder sterben, dann wird es ein fruchtbares Leben. So ein Leben kann Gott gebrauchen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wie Sterben zum Gewinn wird. Aber auch der ganz natürliche Punkt. Wir alle werden wahrscheinlich irgendwann mal, ich meine, wenn man jung ist, dann beschäftigt man sich damit weniger, gut, ich mich auch nicht, dass irgendwann mal das Leben vorbei ist. Und das finde ich so schön, nämlich die große Belohnung nach dem Leben kommt noch. Und an den Glaubensvorbildern, an Mose, finde ich das so einen schönen Vers. Und dieser Vers hat mir in den letzten Jahren immer wieder geholfen. weil Mose diesen Blick über das Zeitliche hinaus hatte. In Hebräer 11 heißt es, Vers 26, und Mose achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens. Warum? Denn er sah an die Belohnung. Es gibt eine Belohnung, und das lehrt uns Jesus auch in Gleichnissen. Es gibt eine Belohnung nach diesem Leben. Und was ist dafür relevant, wenn es im Himmel mal eine Belohnung geben soll? Ein Punkt ist, das tatsächliche Leben ist entscheidend. So wie wir leben. Das sehen wir zum Beispiel in den unterschiedlichen Gleichnissen, die Jesus sagt in Matthäus 24, 25. So wie wir leben, das, was wir tun. Es ist ja heute oft so ein bisschen, ja, dieses Denken, naja, Glaube und dann wird schon alles gut, ne? Definitiv, wir sind gerettet allein durch Glauben. Aber Glaube, wenn Glaube lebendig und echt ist, dann wird es entsprechend auch Auswirkungen haben. Jesus spricht ja zu denen, die was getan haben, die tatsächlich gelebt haben, die gehandelt haben in seinem Sinne. Die zählt er zu den Schafen, und die nicht getan haben, die zählt er zu den Böcken, und die trennt er voneinander. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht in diese Denke verfallen und sagen, ja, ich glaube ja und dann wird schon alles gut. Nee, unser Leben, wie wir tatsächlich leben, wie wir handeln, wie wir agieren, wie wir reden, all das hat Auswirkungen. All das zählt. Das ist nicht egal. Unser tatsächliches Leben. Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, und das sagt Jesus auch in den Gleichnissen, das ist das Thema Treue. Es geht um Treue, Treue, Treue. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, an einem Haushalter, und wir werden ja auch an einer anderen Stelle als Haushalter Christi bezeichnet, was sucht man ihm? Er soll treu sein. Und das ist wichtig, gerade insbesondere, wenn wir Versuchungen haben, wenn wir durch Dinge angegriffen werden, wenn uns die Versuchung, die Sünde irgendwie lockt, dann muss uns wichtig sein und bedeutend sein, treu dem Heiland zu sein. In den kleinen Dingen, in den großen Dingen, einfach in allem treu sein. Und Treue, wie es in einem Kinderlied heißt, beginnt bereits im Kleinen. Und dann noch einen letzten Punkt. Der Blick nach oben hilft. Und das sind die Verse aus Hebräer 12. Wo es heißt, darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der verordnet ist, und dann und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher da er wohl hätte möge Freuden haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Aufsehen auf Jesum, das ist das, was mir immer wieder Hoffnung gibt, was mir immer wieder Kraft gibt. Ich kenne die Situation sehr gut, wo man sagt, wozu das Ganze? Und dann der Blick nach oben, er hilft, wenn wir auf unsere Knie gehen und Jesus unser Herz ausschütten und zu ihm hinaufschauen. Das gibt uns Kraft, hin auf die Belohnung zu sehen und sagen, und doch möchte ich treu sein und weiter dem Heiland nachfolgen. Also wir sehen, es hat sehr wohl diese Verse eine Bedeutung auf unser alltägliches Leben, was wir noch leben, als auch über das Leben hinaus in die Ewigkeit. Und dann noch abschließend der letzte Punkt. Und das finde ich auch aus dem Hebräerbrief einen sehr, sehr wichtigen Vers. Was heißt, und ihr Ende schauert an. Ihr Ende schauert an. Ich bin da auf einen Artikel gestoßen und der heißt Letzte Worte großer Männer. Männer, die wirklich was erreicht haben in dieser Zeit. Wie sind die gestorben? Weil jeder geht irgendwann mal. Und dann zeigt sich, ist jetzt das Sterben Gewinn oder ist das Sterben Verlust? Denn um es auch deutlich zu sagen, wenn Sterben kein Gewinn ist, ja, dann muss man diese Aussage aus Philipper 1, 21 invertieren. Dann heißt es, Sterben wird die Hölle, wenn Christus nicht dein Leben. Aber wenn Christus dein Leben, dann wird Sterben Gewinn. Und ich fand es einen sehr interessanten Artikel, möchte ich kurz ein paar Sätze daraus vorlesen und nachher auch mit paar Zitaten, danach auch ein paar Zitate anführen von Männern, die durchaus Berühmtheit auch hatten, die viel erreicht haben. Und zwar, kaum etwas ist aufschlussreicher als das Zeugnis Sterbender. Wenn es dann vorbei ist. Selbst Lügner bekennen dann die Wahrheit. Ein Blick auf das Sterbelager verrät oft mehr als all die großen Worte und Werke zu Lebzeiten. Im Augenblick, wo sich Menschen dem Tod gegenübersehen, verlieren viele ihre Masten und werden wahrhaftig. Mancher musste erkennen, dass er auf Sand gebaut, sich einer Illusion hingegeben hatte und einer großen Lüge gefolgt war. Huxley schreibt im Vorwort zu seinem Buch Schöne neue Welt, dass man alle Dinge so beurteilen sollte, als sehe man sie vom Sterbelager. Dann, ich werde nicht alle lesen, aber ein paar Zitate. Und zwar von David Hume, ein schottischer Philosoph, der auch Atheist war. Zum Ende seines Lebens schrie er, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Von Voltaire, der in der Aufklärung sehr bekannt wurde, französischer Philosoph, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Und vielleicht hier noch kurz, was Jesus auch in seinen Gleichnissen erwähnt, er schrie um Vergebung. Und so wie ich das ich liest, weiß ich nicht, ob sie ihm noch zuteil wurde. Denn was Jesus auch in seinen Gleichnissen aufführt, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, zeigt uns sehr gleich, es gibt ein zu spät. Es gibt Menschen, die an der Tür stehen und klopfen und nicht reinkommen. Die rufen, aber die Tür wird nicht mehr aufgemacht. Und das muss uns schon auch bewusst sein. Von Napoleon schrieb Graf Montolon, der Kaiser stirbt, von allen verlassen, auf diesem schrecklichen Felsen, sein Todeskampf ist furchtbar. Goethe sagt zum Ende seines Lebens, mehr Licht. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, sagt zu seinem Lebensende, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Und Churchill, ein großer Politiker und Staatsmann, von ihm wird gesagt, dass er zu seinem Lebensende gesagt hat, welch ein Narr bin ich gewesen. Das war ein Sterben ohne Gewinn. Aber, und das ist das Gute, das muss so nicht sein. Es gibt natürlich all die anderen, die anders gegangen sind. Jesus zum Beispiel sagt zum Ende seines Lebens, es ist vollbracht. Oder Stephanus, der erste Märtyrer, sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dafür ist uns das Leben und auch die Zeit heute gegeben, damit wir darüber nachdenken. Wie wird unser Leben sein? Geht es durch Sterben zum Licht? Wird Sterben unser Gewinn sein? So wie das Paulus von sich sagen konnte. Oder wird die Not groß sein, wenn wir diesem Gedanken Raum geben? Und das Gute ist und das Schöne ist, dass wir heute in deiner Gnadenzeit leben. Und wenn Gott zu uns spricht, dann müssen wir immer wieder sagen, ja, ich muss abnehmen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und wenn das unser Lebenssinn ist, Wenn er unser Leben ist, dann wird Sterben gewinnen. Und das ist das, was ich jedem von uns wünsche. Und das wollte ich mit euch ein paar Gedanken. Es gibt noch mehr zu sagen, aber ich merke, manche von euch sind auch etwas müde, aber es ist auch verständlich und nachvollziehbar. Aber das sind so ein paar Gedanken, die auch in diesem Motto mit enthalten sind. Denn wenn Christus unser Leben ist, und das ist das Schöne, dann ist Sterben unser Gewinn und dann gilt, das Beste kommt noch. Amen.